sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht's? Ich weiß ja, wie es dir geht. Doofe Frage. Aber naja, wie geht's?
Na, lieb, dass du fragst. Ich habe Corona, ich glaube, als letzter in Deutschland. Und
Last One Standing, so lange, aber jetzt ist vorbei.
Und ich geb's ganz offen zu, ich dachte wirklich, ich dachte, ich krieg's nicht. Ist das nicht irre? Ich weiß gar nicht, ob man sowas öffentlich überhaupt zugeben darf, weil es einfach zeigt, auf welchem Niveau der Verblendung ich mein Leben führe. Aber irgendwann denkst du halt wirklich nicht mehr drüber. Also ich meine, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die immer noch in öffentlichen Räumen beziehungsweise vor allem Bahn und Bussen und so weiter Maske getragen haben. Aber ich dachte einfach, ich krieg's nicht.
Ja, du bist natürlich nicht Last One Standing oder der Letzte, der es kriegt. Ja. Es gibt eine ganze Menge Leute, die das, glaube ich, glauben. Und ich kann es auch verstehen, weil wenn man so lange irgendwie verschont geblieben ist, denkt man natürlich irgendwann, man sei besser als alle anderen.
Ach, das hat mit besser gar nichts zu tun.
Nein, das ist ein dummer Witz.
Sondern einfach mit disziplinierter und nein, es hat wirklich damit, es ist komisch und irgendwie jetzt merke ich halt so, ja.
Der Nachteil, wenn man es zu spät bekommt, ist natürlich, ja, auch du bist verwundbar, der Nachteil, wenn man es zu spät bekommt, ist natürlich auch, dass jetzt nicht mehr alle sich um einen scharen und sagen, ach Mann, du Armer, und Pakete schicken und so. Ja, das tut mir sehr leid. Ich habe dir auch keins geschickt. Ich hatte es vor, aber irgendwie habe ich nichts gefunden, wovon ich dachte, das könnte dich irgendwie erfreuen. Der Mann hat doch schon alles.
Wow, beziehungsweise es gibt einfach, ja, auch wirklich.
Es nutzt alles nichts, aber ich habe heftig an dich gedacht und ich habe auch ein bisschen Angst, weil du hast mir heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich schon eine WhatsApp-Nachricht von dir, in der steht, ich habe recherchiert und ich habe ein bisschen Angst, weil du jetzt ja seit 2 Wochen quasi in Isolation lebst, mit was du jetzt hier um die Ecke kommst.
Wir sprechen heute über das Thema Konzept und Exposé und du sagst, gucken ja beide dann immer, aber in diesem Fall habe ich es nicht getan, dass wir es noch nicht gemacht haben und du bist auf die Idee gekommen, weil du selber gerade wieder an deinem Konzept bzw. Exposé sitzt. Stimmt das?
So ist es.
Wie weit bist du damit? Fällt dir das schwer?
Ich habe jetzt so 1,5 Seiten geschrieben und sehr viel mehr als, sagen wir mal, 2, 2,5, 3 Seiten sollten es eh nicht werden.
Okay.
Aber das ist ja erstmal so eine erste Skizze. Das heißt ja noch nicht, dass es dann endgültig so bleibt. Aber ich schreibe jetzt erstmal so runter, wie ich mir das nächste Buch so vorstelle. Fängst du eigentlich tatsächlich, wenn du was Neues anfängst, mit dem Konzept an? Oder schreibst du erstmal ein Kapitel?
Na, das ist ganz unterschiedlich. Also das kann ich wirklich nicht so richtig sagen. Das ist wirklich von Mal zu Mal komplett unterschiedlich. Und ich glaube, dass sozusagen die große Blackbox auch so ein bisschen oder dass die Grundfrage ist, wie man zum Beispiel ein Exposé oder ein Konzept schreibt, wenn man es einfach noch nicht gemacht hat, beziehungsweise wenn man was ganz Neues anfängt oder wenn man bisher Sachbücher geschrieben hat und plötzlich anfängt, einen Roman zu schreiben oder umgekehrt. Und insofern ist es bei dir ja auch eine besondere Situation, weil kannst du sagen, ob das Buch, für das du das Konzept schreibst, es handelt sich wieder um einen Roman und wird er an deine Romanwelt, die du erschaffen hast, anschließen?
Ja.
Okay, insofern gibt es ja bereits so Eckdaten für den Verlag. Und der Verlag und deine Agentin wissen schon im Großen und Ganzen, was auf sie zukommt. Und du musst sie jetzt von vielen Sachen gar nicht mehr überzeugen.
Nein, das stimmt. Also es ist von den Konzepten, die ich bislang in meiner Bücherschreiberinnenkarriere geschrieben habe, wahrscheinlich das, ich will nicht sagen das leichteste, aber das simpelste, was so Umfang und Features betrifft. Ich muss nicht mehr so viel erklären. Ich muss oder mein Anspruch ist, dass ich mir schon mal einen guten Titel überlege und worum geht's in diesem Buch und was ist der Plot? Das muss da drin stehen. Jetzt.
Okay, ja, ja.
Aber das war natürlich früher ein bisschen anders. Also als ich noch so richtig pitchen musste, beziehungsweise auch um mich und meine schreiberischen Qualitäten werben musste, musste das noch ein bisschen ausführlicher beziehungsweise refineder sein irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll.
Bist du dann nach einem bestimmten Schema vorgegangen? Woher hast du denn Informationen bezogen?
Wow. Ich habe ja auch schon ein paar Sachbücher geschrieben. Und noch ein paar andere Bücher. Wieso lachst du? Was ist daran so lustig?
Weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich treibe dich so ein bisschen vor mir her mit meinen komplett naheliegenden und unherausfordernden Fragen.
Das ist nein, gar nicht.
Okay, alles klar.
Nein, überhaupt nicht.
Aber im Gegensatz zu mir denkst du nach vorm Antworten. Ja, das ist vielleicht auch sinnvoll.
Ja, ich hole kurz Luft und schon kriegst du ein Gelächter aus. Das ist gemein. Ja,
ich habe wenig Input gehabt in den letzten 2 Wochen.
Ja, ich merke schon, ich muss irgendwie schneller sein. Was war die Frage, wie ich vorgehe? Naja, ich mache das ja schon eine ganze Weile.
Nein, als du angefangen hast, ob du da nach einem bestimmten Schema vorgegangen bist, beziehungsweise woher du die Informationen hattest, wie man ein Konzept schreibt, oder hast du dir das einfach alles so aus deinem eigenen Verstand rausgebrezelt?
Naja, die meisten von uns haben ja schon mal, es ist ja nicht das allererste Mal, dass man irgendwas in irgendeiner Form schreibt und irgendwo vorstellt. Also insofern hatte ich schon eine grobe Vorstellung, was in so ein Konzept rein muss. Einige von uns haben ja studiert und haben zum Beispiel schon mal, keine Ahnung, eine Masterarbeit geplant oder irgendwie sowas. Und da schreibt man ja meistens jedenfalls auch erstmal ein kleines Konzept für, oder? Nicht? Also viele haben das auch nicht gemacht, aber ich hatte eine grobe Vorstellung, was da rein muss, nämlich eine Überschrift, ein Titel, vielleicht eine Kurzzusammenfassung dessen, worum es in dem Buch gehen soll, so eine Art Elevator-Pitch in 3-4 Sätzen und dann eine ausführlichere Beschreibung. Und zum Beispiel beim ersten Roman Junge Frau habe ich noch ein bisschen ausführlicher die handelnden Personen beschrieben, also die Protagonistin und die Nebenfiguren und so weiter, wie die sind, wie die heißen, welche Rolle die in diesem Plot haben und so eine Plot-Outline dahin geschrieben. Und ich glaube, ich wusste das dann schon, beziehungsweise ich habe dann auch eine Agentin, die mir so ungefähre, mir sagt, was da alles noch mit rein muss und die auch nochmal liest und dann sagt, mach mal lieber so und da fehlt noch das und das und kannst du das noch ein bisschen prägnanter formulieren. Also, und bei den Sachbüchern zum Beispiel, also da ist der Unterschied, dass man einfach in der Regel nicht so lange Textproben mitschicken muss. Bei einem Roman-Debüt muss man ja tatsächlich eine ganze Menge Text schon mal irgendwie, oder so war es bei mir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber beim Roman-Debüt musste ich tatsächlich schon mal so 150 Seiten Manuskript einfach haben, die mussten schon mal da sein, bevor das überhaupt an irgendeinen Verlag ging. Und bei den Sachbüchern, die ich geschrieben habe, hat wirklich quasi das Konzept gereicht und eine kurze Textprobe von 5, 6, 7 Seiten. Und da habe ich aber tatsächlich quasi ein Inhaltsverzeichnis mitgeschickt, also eine Gliederung des Sachbuches, wirklich mit einer Kapitelstruktur.
Ja,
und,
ja.
Das würde ich sagen, ist so der grobe Unterschied. Wie machst du es denn?
Also es ist bei mir auch völlig unterschiedlich. Ich habe mir tatsächlich auch beim ersten Konzept, was ich jetzt in meiner Erinnerung geschrieben habe, das Konzept für den Kriminalroman Treibland vor 11 Jahren. Da habe ich mir auch, würde ich sagen, ich merke, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, das mal vorher so richtig zu googeln oder so. Und ich habe auch nicht mit meinem Agenten darüber gesprochen damals. Aber ich habe das mir auch genauso ganz ähnlich wie du, ich habe das so aus mir rausgeschöpft und tatsächlich bin ich auch wie du auf diese Idee gekommen am Anfang. Du hast es jetzt so Elevator Pitch genannt, also wie dann so ein, das vor allem wie so ein Klappentext oder wie so ein Anreißer. Mhm. Ich glaube, das war auch so diese journalistische Herangehensweise und aber auch, dass ich dann, als ich irgendwie fertig war mit der Personenbeschreibung, Ort, Handlung und Plotzusammenfassung und so weiter, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das sieht alles so ein bisschen trist oder irgendwie so ein bisschen dröge aus. Oh. Und ich hatte dann irgendwie das Bedürfnis, naja, alleine schon von der Optik, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, da drüber noch was gesetztes in Kursiv zu schreiben und das sah dann schon so ein bisschen aus wie so ein Klappentext und dann war ich auch schon in dieser Mechanik irgendwie so ein bisschen drin. Und ich habe dann tatsächlich für die anderen Danowski-Romane also habe ich wirklich immer so Kurzexposés von einer Seite oder so geschrieben. Und weil ich dann aber jetzt beim letzten Mal mit einer neuen Lektorin bei Rowohlt zusammengearbeitet habe, habe ich wieder tatsächlich ein richtiges Exposé geschrieben und auch so eins, wo am Anfang drin stand, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich ganz interessant finde, was eigentlich was sozusagen das Ziel des Buches ist. Ich habe das nicht so genannt, aber es war in dem Fall klar, dass das Buch so eine bestimmte Funktion haben muss, weil es halt vorläufig oder endgültig der letzte Band einer Reihe ist. Und das war erstens total interessant, sich darüber nochmal Gedanken zu machen und das auch so zu verschriftlichen, dass es irgendwie dass das Buch eine bestimmte Funktion haben muss. Und auf der Grundlage dieser Erkenntnis war dann auch das Exposé relativ detailliert. Und ich hatte dann auch eine oder, wenn man so will, zwei richtige Exposé-Besprechungen mit der Lektorin, die ich wahnsinnig super fand. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt mit dieser Lektorin, mit der ich jetzt auch anfange, ein neues Projekt, was ich ihr vorschlagen und worüber wir sprechen wollen, vorzubereiten, dass wir das auch wieder so machen werden, weil ich gemerkt habe, dass das Exposé dann tatsächlich nicht nur, also einerseits ist es natürlich ein wichtiges Verkaufsargument, weil jetzt zum Beispiel, also dieses nächste Projekt, das ist alles andere als in Anführungszeichen verkauft oder so. Es ist aber vor allem auch, wenn es sorgfältig gearbeitet ist, ist es echt auch für mich, und das habe ich lange nicht so gehabt, eine tolle Arbeitsgrundlage.
Ja, total, total. Ich finde, man schreibt das Konzept auch vielleicht mehr sogar für sich selbst und für die eigene Arbeit als für den Verlag. Also klar, für den Verlag ist auch wichtig und es ist ja auch Teil des Vertrages, also aufgrund des Konzepts, auf dessen Grundlage dann ein Vertrag geschlossen wird, plant ja auch der Verlag, beziehungsweise die gehen dann halt davon aus, dass es grob ungefähr so halt tatsächlich auch kommen wird. Deswegen macht es schon Sinn, sich auch im Hinblick auf den Verlag damit Mühe zu geben und das irgendwie so klar und präzise wie möglich zu machen. Aber ich finde, es ist auch für einen selber, also für mich ist es tatsächlich immer das allererste, was ich mache, bevor ich irgendwas schreibe. Und ich finde, es ist total gut, sich selber nochmal diese ganzen wabernden Gedanken quasi sich zu disziplinieren und die einmal in eine erste Form zu bringen. Und dann sieht man nämlich auch ganz gut, wo noch tatsächlich ganz schöne Lücken sind, beziehungsweise wo man noch irgendwie nicht so richtig weiß, wie man das stricken kann. Und und ich finde, das kriegt was sehr Konkretes dann. Und ja, ich finde, es ist ein total schöner Boost, um dann tatsächlich mit dem Schreiben anzufangen, wenn man das Gefühl hat, man hat ein gutes Exposé und ein gutes Konzept als Grundlage für das, was man dann vorhat.
Absolut. Also ich finde diesen Gedanken mit dem, dass es was Konkretes bekommt und dass es so aus dem Bereich der Fantasie und der Illusion und so weiter rausgeholt wird, das finde ich total wichtig. Und im Idealfall, das habe ich tatsächlich dann jetzt, das habe ich tatsächlich jetzt auch fast so ein bisschen so erlebt. Im Idealfall kann man dann wirklich auch im Exposé nachschlagen, was man machen wollte oder so. Das ist mir allerdings tatsächlich in der Vergangenheit oft nicht gelungen. Und ich habe das schon mal erzählt. Ich habe zum Beispiel dieses Treibland-Exposé damals sehr betont auf Verkaufspitch geschrieben. Und habe dann, als ich dann später beim Schreiben gucken wollte, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, wenn auf diesem Kreuzfahrtschiff das Virus ausgebrochen ist und alle in Quarantäne sind und der Kommissar da in bedrohliche Situationen gerät. Und dann habe ich gedacht, was meinte ich damit eigentlich und was sind denn das dann, was wären denn das dann für bedrohliche Situationen? Und ich erinnere mich wirklich körperlich an den Moment, wo ich aus der Klarsichthülle ein mit spärlichen Notizen versehenes Konzept holte, um das nachzuschlagen. Und es stand einfach nicht drin in dem Exposé. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach nur so, es war nur so Schall und Rauch und ein bisschen Pappwände und Spiegelkabinette, die ich da so rhetorisch aufgebaut hatte. Und die Arbeit muss man sich halt sowieso machen. Kann sie sich genauso gut am Anfang machen.
Am Anfang machen. Ja klar, das habe ich natürlich auch schon gemacht, dass man dann da, wo man noch nicht so richtig weiß, irgendwie so entdeckt sie ein Geheimnis, das alles verändert oder irgendwie
genau,
sowas.
Genau.
Und Punkt, man weiß Punkt, aber noch gar Punkt. Nicht so genau, was das Geheimnis sein soll und inwiefern es irgendwas verändert. Und ja. Manchmal tut man sich keinen Gefallen damit. Es ist natürlich für die Verkaufe manchmal ganz gut, aber ja, ich habe es auch schon erlebt, dass zum Beispiel meine Lektorin dann nachgefragt hat, was genau passiert denn dann? Und ich so, weiß ich noch nicht.
Genau. Und das wird einem natürlich, wenn man mit einem Exposé an eine Agentur herantritt oder an einen Verlag, das wird einem natürlich dann als allererstes passieren. Also ich glaube, dass wir da unter Umständen auch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht haben, weil wir mit journalistischen Hintergründen daran gegangen sind und man, glaube ich, in der Hinsicht, vielleicht auch noch zu der Zeit, vor allem als wir angefangen haben und als die Zeitschrift als Medium und als Talentschmiede noch eine andere, einen anderen Stellenwert hatte als heute, dass der Verlag immer, also im Zweifelsfall gedacht haben, naja, werden das schon irgendwie fertig kriegen. Das ist ja nicht ihr erster Text. Aber ich glaube, wenn man als Anfängerin oder als jemand, die das zum ersten Mal machen, passieren unglaubliche Dinge, Punkt, Punkt, Punkt hinschreibt, kann man fest davon ausgehen, dass die Frage kommt. Ja, was
genau,
denn?
Was genau passiert?
Und ich wünschte, mir hätte damals jemand diese Frage gestellt.
Ja, du hast dich zu überzeugend verkauft. Dein Pitch war zu gut. Alle sind davon ausgegangen, dass du es schon wissen wirst.
Naja, ich gebe es schon total zu und ich werde auch gleich ein bisschen nochmal in meine Recherche hier einsteigen. Puh, du hast jetzt eben, jetzt wird es aber erstmal nochmal persönlicher, weil du schon so gefragt hast, wie ich das denn mache. Und ich habe jetzt über diese sehr konkrete Erfahrung mit Danowski Sturmkehre, dem siebten Danowski-Band, angefangen. Aber normalerweise ist es schon so, dass ich eher auch in dem Konzept so ein Vibe oder so versuche zu formulieren beziehungsweise zu verkaufen und zwar auch mir selbst gegenüber, weil mich halt oft, und das ist sicher eins meiner 99 Probleme, dass mich halt einfach so diese Atmosphäre und das Setting mehr interessieren. Und bei dem Buch, was ich jetzt gerade für BTB schreibe, ist es durchaus so, dass ich glaube, ich noch, obwohl wir das Konzept schon besprochen haben, ich ganz schön viel noch an dem Plot und daran, wirklich an der Frage, was passiert denn jetzt eigentlich in diesem Buch, arbeiten muss. Und auch da habe ich wiederum kein Nachschlagewerk.
Mm. Okay, also das heißt, da hast du ja schon auch ganz schön angefangen, aber da hast du offensichtlich noch, also du hast irgendwie ein Konzept geschrieben, aber
und ich habe dann einfach jetzt mal, ich habe einfach jetzt mal ein Drittel des Buches geschrieben. Es ist irgendwie ganz komisch.
Aber das ist noch gar kein Plot.
Nee. Und das geht aber natürlich, weil ich erstens, weil es in dem Fall wirklich vor allem um die auf die Erzählstimme ankommt. Ich glaube, wenn diese Erzählstimme in dem Fall nicht funktioniert, dann könnte der Plot irgendwie noch so toll sein. Und gleichzeitig wird es ein relativ kurzer Roman werden. Insofern geht es eigentlich wirklich um ein oder zwei Ereignisse, die passieren. Mhm. Und ich glaube, das ist war jetzt die richtige Vorangehensweise. Es liegt aber auch daran, dass ich inzwischen ein bisschen Erfahrung habe und weiß, dass ich sowas dann trotzdem auch zu einem sinnvollen Ergebnis bringen kann. Ich glaube, Also sag mal so, ich habe als Anfänger vor 10, 15 Jahren mehrfach erlebt, wie ich mich genau auf diese Art und Weise komplett in Sackgassen beziehungsweise um den Verstand oder einfach in komplette Sinnlosigkeit und auch ins Scheitern von Projekten reingeschrieben habe.
Ja, man, wenn man in der Lage ist, etwas sehr selbstbewusst zu pitchen und dabei den Eindruck zu machen, dass man es schon im Griff hat, tut man sich ja manchmal tatsächlich nicht so gefallen. Du bist, glaube ich, ganz gut darin, mündlich zu pitchen, ne? Ich nämlich zum Beispiel gar nicht. Ich bin sofort verzagt und gucke auf den Boden und weiß nicht so genau. Okay. Für mich sind diese schriftlichen Pitches und Exposé echt die super hilfreich und auch die Rettung, weil ich es mündlich überhaupt nicht rüberbringen kann. Also ich muss das richtig innerlich so ein bisschen üben, wenn mich jemand fragt, wovon handelt dein nächstes Buch, dann muss ich richtig 3, 4, 5 Sätze mir zurechtgelegt haben, um das gut rüberzubringen zu können. Aber dieses, ja, pass mal auf, ich erzähle jetzt mal, wovon das handelt. Und es dann so erzählen, selbst wenn es der totale Bullshit ist, dass mein Gegenüber sagt, ah ja, interessant, das gelingt mir nicht. Selbst wenn es kein Bullshit ist. Ich kann das nicht so gut.
Also ich bin oft erstaunt, dass es bei mir genau umgekehrt ist, weil ich bin eigentlich, würde ich auch sagen, eher daran gewöhnt, dass ich das Schriftliche als so eine Art Safe Space sehe, in dem ich mich freier und selbstbewusster bewegen kann. Aber das stimmt. Also ich kann mich tatsächlich in so eine Begeisterung quatschen, von der ich dann teilweise selbst erstaunt bin und von der ich mich auch selbst anstecken lassen kann, wenn ich erzähle, wovon mein Buch handeln wird.
Naja, und sobald man die selber in sich produziert, überträgt sich das ja auch auf dein Gegenüber. Insofern ist das natürlich einfach eine Gabe, wenn man das kann. Ich kann es leider nicht.
Ja, aber vor allem über, also ich muss sagen, vor allem der Rückkopplungseffekt ist für mich wichtiger. Also ich merke zum Beispiel, dass wenn ich, dass es oft, wenn ich total verzagt bin und dann jemandem von meinem Projekt erzähle, von meinem aktuellen Schreibprojekt, dass ich dann selber auch tatsächlich wieder so ein bisschen Zutrauen gewinne. Und das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist super wichtig in dieser, in der frühen Phase eines Projektes oder in der Phase, wo man ein angefangenes Projekt in ein Konzept oder ein Exposé verwandelt, dass man in der Phase auch über sich selber rausfindet, wie man sich selber begeistern und motivieren kann. Und das kann, glaube ich, entweder sein, also ich verliere zum Beispiel die Lust an einem Projekt oder es quält mich, wenn ich einen Plot aufschreiben muss. Da habe ich eigentlich wirklich keinen Bock mehr. Aber es geht, bei anderen ist es ganz, ist es genau umgekehrt. Ist genau, nee, das
bei mir ist
es
genau umgekehrt. Ja, das ist das, worum ich denke, ah, super, ich krieg das, ich habe schon mal so ein grobes Gerüst, den Rest kriege ich hin. Aber wenn das steht, dann kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen, finde ich.
Ja, ja.
Also mich motiviert es total, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich den Plot wirklich rund.
Ja, das verstehe ich. Und bei mir ist es halt nicht so. Bei mir ist es wirklich so, für mich ist es eigentlich so, dass es für mich am schönsten ist, jemandem davon zu erzählen und eigentlich auch wirklich so dieses, also ich habe ja auch mal, glaube ich, diese Erfahrung gemacht, als ich da Maike und dir von meinem Architektin-Roman erzählt habe. Und für mich ist wirklich diese unmittelbare Rückkopplung und vor allem auch mir selber so zuzuhören und zu merken, das hört sich alles gar nicht so bescheuert an, was du da sagst. Das ist irgendwie ganz, das ist für mich wichtig und ich glaube, es ist toll, wenn man das bei mir hat es ein bisschen zu lange gedauert und vielleicht gelingt es der einen oder dem anderen, das schon vorher rauszufinden, was einem davon wirklich halt liegt. Für mich wäre es am besten zu erzählen, was ich eigentlich machen will, begeistert zu sein und mich dann sofort hinzusetzen und das möglichst schnell aufzuschreiben. Und ich merke, wenn ich zum Beispiel beim Erzählen selber die Lust oder so verliere und so eine Verzagtheit spüre, bei dir ist es ein Anzeichen dafür, dass es für dich nicht das richtige Medium ist, um dich auszudrücken. Mhm. Bei mir ist es ein Anzeichen, dass es eigentlich nicht das Richtige, dass ich es eigentlich nicht machen will.
Mhm. Okay. Ja, aber das ist ja dann auch ein ganz guter Gradmesser.
Genau, genau. Das meine ich. Und das ist, glaube ich, super, wenn man das rausfindet. Du, ich habe wirklich tatsächlich, weil ich mich, habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Konzept und Exposé? Und ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, was eigentlich so der Standard ist, wenn man jetzt im deutschen Internet sucht, wie man Exposé oder Konzept aufbaut und so. Und ich habe auf so ein paar SchreibtrainerInnen-Seiten echt, finde ich, super interessante Sachen gefunden. Ich werde das auch in die Shownotes reinschreiben, wo ich das gefunden habe, mit dem kleinen Disclaimer vorweg, dass das alles kommerzielle Seiten sind von Leuten, die völlig zu Recht und aus bestem Grund Geld damit verdienen wollen. Aber wir kennen diese Menschen nicht und wir haben keine Erfahrung damit, wie sie dann tatsächlich im persönlichen Umgang oder so sind. Aber ich fand es interessant, was ich da teilweise gefunden habe. Und ich fange mal mit der Bombe an. Bist du bereit?
Dass Konzept und Exposé nicht das Gleiche sind?
Fast. Die einen sagen so, die anderen sagen so, Alena.
Oh Gott, okay, wow.
ExpertInnen sagen Jein.
Jein ist eh mein Liebstes.
Ja, das war echt eine Zeit lang meine Catchphrase, als ich mit Johannes Wächter ein Büro zusammen hatte. Und es ist mir wirklich, ich habe mehrfach, damals hat man noch nicht gegendert, 1994, 95, ich habe mehrfach in populärwissenschaftlichen Artikeln für die Frauenzeitschrift Für Sie, wo es am Anfang dann so rhetorische Fragen gab, so nach dem Motto, aber ist es wirklich so, dass man mit dem klärenden Gespräch seine Beziehung retten kann? Experten sagen, Doppelpunkt, jein. Und es wurde, eine Zeit lang war es ein geflügeltes Wort bei uns im Büro. Und ich muss heute noch sehr oft daran denken, weil es eigentlich, es fasst ja nicht nur so die klassische marxistische Dialektik, sondern im Grunde genommen auch den gesamten Frauenzeitschriftenjournalismus.
Auf das Schönste zusammen, absolut, ja.
Also es ist tatsächlich, und das fand ich, es wird teilweise, wird Exposé und Konzept austauschbar verwendet, aber total interessant fand ich die KollegInnen, die das voneinander differenzieren. Zum Beispiel, das fand ich super interessant, es gibt eine Schreibtrainerin oder eine freie Lektorin, die heißt Janina Lücke. Und es geht eigentlich um Sachbücher bei ihr. Aber das fand ich total interessant, weil sie nennt das Konzept dein Routenplan und das Verlagsexposé dein Pitch. Und ich fand das total spannend, weil ich ja nun auch in meiner beruflichen Laufbahn oft zu tun hatte bei diesen Schreibseminaren mit Menschen, die längere Zeit und teilweise halt so ein bisschen auch im Kreis an einem Projekt gearbeitet haben. Und ich glaube, mir wird jetzt erst so klar, das klingt so komisch mit diesem Konzept und dass man sich so einen Routenplan macht, aber ich finde das total interessant. Das hätte mir, glaube ich, am Anfang super geholfen. Und zwar fängt sie hier an, das heißt die Must-Haves des Konzeptes. Das erste ist persönliche Ziele. Welche Ziele verfolgst du mit deinem Buch? Berufliche, private? Und irgendwie, ich meine, die Frage stellt sich nicht mehr, wenn man irgendwann wirklich sich in die Situation hat bringen dürfen, dass man damit Geld verdient und davon lebt. Aber eine Zeit lang hat man diesen Status ja vielleicht gar nicht oder diesen Zustand gar nicht erreicht. Und das ist eine total interessante Frage, wo ich wirklich denke,
stimmt.
Wow. Und vielleicht selbst jetzt zum Beispiel in meiner Lage, das ist, was ich manchmal denke, was erwarte ich jetzt eigentlich von diesem Buch? Also geht es darum, einen Vertrag zu erfüllen? Geht es darum, den nächsten Schritt in einer Entwicklung als Autor zu machen? Geht es darum, mich neu zu erfinden? Und das sind so Sachen, die wabern. Man kann ja gar nicht anders, oder? Als dass solche Sachen einem im Hinterkopf rumwabern.
Ja, aber es ist echt nicht so doof, das mal tatsächlich konkret aufzuschreiben. Was möchte ich damit eigentlich?
Das ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber
hey. Man macht das ja nur für sich. Das ist ja nichts, was man an den Verlag schickt. Das ist ja das, was man wirklich für sich selber macht, oder?
Ja, total, total. Wie gesagt, ich verlinke das in den Shownotes, weil ich das, ich finde dieses ganze Skript von der Kollegin Janina Lücker total hilfreich und ich sage noch zwei, drei andere Sachen, die ich total klasse finde. Zum Beispiel schreibt sie auch, und das finde ich, das hätte ich bei meinen ganzen Scheißprojekten, die ich mit Anfang, Mitte, Ende 30 gemacht habe, wo ich versucht habe, neben meiner Vollzeit als Redakteur und als freier Journalist, kann es sein, dass bei mir wieder gesaugt wird oder schäumt sich jemand was auf?
Das ist interessant, es klingt so, als würde jemand dein, bei euch Teppiche schäumen, aber ihr habt ja gar keinen Teppich.
Vielleicht schäumt jemand den Teppich auf, ja. Alter, ganz ehrlich.
The disrespect. Das wäre so toll, wenn du jetzt nach zwei Wochen zum ersten Mal dein Zimmer verlässt, deine 48 Bettpfannen irgendwie ausgibst und feststellst, dass das ganze Haus irgendwie entkernt, umgebaut, da jemand völlig anderes inzwischen wohnt.
Ja, genau.
Ja. Nein, ich glaube, deine Familie will einfach, dass wenn du durch bist, wenn du rauskommst, dass alles schön ist und deswegen wird da gesaugt, geschrubbt, geschäumt.
Na sichi. Also, was mir total geholfen hätte, sie sagt zum Beispiel auch in diesem Konzept, Zeitplan. Wann möchtest du das Manuskript fertiggestellt haben? Wann das Buch veröffentlichen? Welche Meilensteine setzt du dir auf diesem Weg? Und das war für mich zum Beispiel, also als ich halt, wie gesagt, das neben meiner Vollzeittätigkeit versucht habe zu machen und immer wieder daran gescheitert bin, ey, auf so eine naheliegende Idee, warum habe ich nicht mal ins Internet geguckt?
Ja, sich mal einen Zeitplan zu machen. Auch zum Beispiel, was sind tatsächlich Schreibinseln? Also wo in meinem Alter kann ich
realistischerweise
Zeit schaffen, ja, um daran wirklich zu arbeiten? Wie realistisch ist das, dass das möglich ist?
Und dann, und jetzt kommt es wirklich. Aber ich meine, darum bin ich seit langem in Therapie, nicht nur ich. Nächster Punkt, Unterstützung.
Oh.
Welche Methoden, zum Beispiel Zeitmanagement, Schreibworkshops, Schreibgruppen oder professionelle Unterstützung, etwa Schreibcoaching, möchtest du nutzen? Welche Dienstleistung willst du in Anspruch nehmen? What the fuck?
Ja, starte einen Podcast, ist die Antwort.
Und dann Budget. Und wo ich wirklich sagen muss, also ganz ehrlich, es ist mega, mega naheliegend, aber ich finde diese Unterteilung, es gibt wie gesagt auch bei viele benutzen das deckungsgleich oder unterscheiden es nicht so richtig, aber ich finde, es gibt es aber auf vielen, vielen Webseiten, dass es heißt, das Konzept ist sozusagen für dich und das Exposé ist dann das, was nach draußen geht. Und ehrlich gesagt, also das impliziert ja auch diese Erlaubnis, dass du vorher dir einen Raum schaffst, wiederum eigentlich so einen sicheren Raum, wo du selber für dich auch mal wirklich solche Sachen klarkriegen und vielleicht auch mal peinliche Sachen hinschreiben, wie zum Beispiel, ich möchte, dass ich mit diesem Buch erfolgreich werde, keine Ahnung, nein, das ist Quatsch, aber also es kann ja auch unangenehm oder irgendwie sein, dass man damit gezwungen ist, sich mal was, also findest. Und dann aber auch zu sagen, ganz konkret, ja, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Was brauche ich eigentlich dafür, um dieses Buch schreiben zu können? Genau. Das gehört natürlich nicht in, vielleicht gehören Rudimente davon oder die Eisbergspitzen davon auch in das Verlagsexposé. Aber ich finde es total, fand's super.
Ja, und tatsächlich sich quasi den Werkzeugkoffer, mal in den Werkzeugkoffer gucken und
ja,
zusehen, welche Möglichkeiten man hat, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, das auch ein bisschen zu recherchieren und da konkret hinzuschreiben und nicht nur als so vagen Plan, ja, ich könnte ja mal so ein Schreibseminar besuchen oder irgendwie sowas, sondern das tatsächlich da festzuhalten, finde ich super, finde ich total gut.
Und dann hat sie einen total interessanten Punkt noch, der auch dieses Exposé betrifft, würde ich sagen. Also es gibt ganz, ganz viele von diesen Kolleginnen aus der Schreibtrainerinnen-Branche sagen, dass man die Zielgruppe definieren soll. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir kennen uns als AutorInnen vielleicht nicht gut genug damit aus, beziehungsweise das ist doch die Aufgabe der Agenturen, Verlage. Was meinst du?
Ich glaube ja, dass man in Wahrheit eigentlich immer so eine ungefähre Vorstellung hat, für wen man das schreibt, oder?
Und das ist total interessant, weil das sagt nämlich auch sie. Sie sagt Persona erstellen. Mhm. Die Zielgruppe lässt sich besonders gut anhand einer Persona, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, definieren. Dabei stelle ich mir meine idealen LeserInnen so genau wie möglich vor, als ob sie reale Personen wären. Ja. Hey, das finde ich voll geil. Ja. Machst du das?
Ja, naja, gut, die bin halt im Zweifel vielleicht einfach ich, also ich oder du oder andere Menschen, die mir nah sind und von denen ich möchte, dass sie meine Bücher gerne lesen.
Ja,
ich möchte etwas schreiben, was mich selber interessieren würde, wenn ich es lesen würde.
Also hier geht's
ich und um, Leute wie ich sind die Zielgruppe.
Ja, hier geht es um einen Sachbuch-Pitch und da ist es, glaube ich, dann nochmal tatsächlich, da kann man das unter Umständen nochmal konkreter fassen.
Mich aber auch sonst, klar, muss man sich überlegen, ist das ein Jugendbuch? Sollte das irgendwelchen Genre-Konventionen folgen? All diese Sachen, klar, super wichtig.
Ich habe das ja, also für mich ist im Grunde genommen meine ideale Leserin meine Frau, weil weil Diana halt in Anführungszeichen jetzt, also Diana ist halt keine, Diana kommt nicht aus der BuchliebhaberInnen-Ecke und ist jetzt nicht irgendwie GeisteswissenschaftlerIn und hat nicht irgendwie, also hat nicht so einen Hintergrund von, oh wow, sondern es ist eher so jemand, die gerne liest und es ist einfach für mich, es ist für mich irgendwie relativ einfach, mir zu überlegen, würde es Diana gefallen. Ich habe aber auch tatsächlich schon, dann gibt es natürlich aber immer das Problem, das funktioniert halt nur in meinem Kopf. In dem Moment, wo ich ihr das hinlege, habe ich halt das Gefühl, dass ich sie total damit überfordere, ich finde, du kannst einem Lebenspartner, einer Lebenspartnerin nicht die Verantwortung geben, hopp oder top über ein Projekt zu sagen.
Ja.
Aber ich habe zweimal tatsächlich bei diesen gescheiterten Romanen in den 2010er Jahren zwei KollegInnen, Freundinnen, es waren jeweils einmal was eine Freundin, einmal was eine Kollegin, wo ich gedacht habe, okay, ich komme echt nicht weiter mit diesem Projekt und irgendwie bin ich auch nicht sicher. Das eine war so eine so ein Reihenhaus-Roman und das andere war so ein Roman über so eine Männerfreundschaft, die sich wegen einer Frau irgendwie entzweien. Und ich habe dann jeweils gedacht, die oder die Person aus meinem Bekanntenkreis, einmal unsere Freundin und Kollegin Christine und einmal meine Freundin Susanna, wenn der das gefällt, dann ist es doch gut. Mhm. Und wenn der es nicht gefällt, dann glaube ich, dass ich im Grunde genommen eigentlich niemanden, den ich erreichen will, damit erreichen kann. Und das ist ein harter Moment, wenn man das aber dann auch klar dieser Person gegenüber formuliert. Beide Bücher sind nicht erschienen. Beide Romane wurden nicht geschrieben.
Konntest du es gut annehmen, als sie dir gesagt haben?
Total, weil ich es aber auch vorher klar definiert habe, weil ich gesagt habe, ich bin selber mir nicht ganz sicher und ich verspreche dir, ich brauche jetzt nicht irgendwie die Ermunterung, ich möchte wirklich wissen, ob es dich interessiert. Und beide waren ganz klar und haben gesagt, das ist nö.
Ja.
Und das ist natürlich schwierig. Das war aber jeweils auch sozusagen vor der Konzeptphase. Und ich glaube schon, also dieses sich selber auch nochmal genau zu überlegen, wobei es reicht wahrscheinlich auch, was du gesagt hast. Es reicht wahrscheinlich auch einfach, dass man das finde ich überhaupt bei dem Konzept, also in dem Moment, wo es einem selber irgendwie Freude macht, weil es kann ja auch so ein bisschen quälend sein, so den Plot zusammenzufassen und die Figuren irgendwie nochmal einen nach der anderen aufzulisten und so ein bisschen, es ist ja harte Arbeit, Sachen zu verdichten, aber wenn es einem Freude macht, dann ist es auf alle Fälle ein super Zeichen, oder?
Ja, absolut.
Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Ich habe auch auf der, es gibt eine echt, auch unter www.dieschreibtrainerin.de, das ist von der Kollegin, die heißt die Frau Doktor Annette Husmann. Da habe ich auch echt interessante Sachen gefunden. Und zwar...
Du hast richtig so Seiten ausgedruckt, oh Mann, du hast...
Ja, das mache ich also, immer. Ich bin ja wirklich
dir geht es wirklich nicht gut, ne, gerade.
Ich bin wirklich ein richtiger Internet-Ausdrucker. auf dieser Seite finde ich, da gibt es, also erstens, was ich super großzügig finde, einige der KollegInnen teilen ihre eigenen Exposés. Also da zum Beispiel kann man sich ein Exposé, was sie für einen Kriminalroman geschrieben hat, angucken, das finde ich wirklich richtig super. Und
das habe ich aber auch schon mal gemacht, aber nicht öffentlich. Entschuldige bitte, ich habe
dich unterbrochen. Ja, genau, ich habe das auch schon gemacht, aber ich finde es wirklich sehr, sehr großzügig, wenn Leute das auf öffentlich zugänglichen Internetseiten machen, finde ich mega, finde ich wirklich mega kollegial. Dies mit die einzige, die mir jetzt von meiner halbstündigen Morgenrecherche aufgefallen ist, die auch am Anfang ganz großen Wert auf diese Kurzbeschreibung und den Klappentext, die es auch Klappentext nennt. Ich glaube, da sind wir beide uns auch wirklich einig, dass dieses Moment, also dass das Buch auch wirklich einem selber und anderen richtig klar wird, wenn man sich echt einlädt, / zwingt, das ist sicher ein Spektrum, einen Klappentext zu schreiben, oder?
Ich habe neulich mal unterrichtet zum allerersten Mal in meinem Leben, eine sogenannte Masterclass.
Also für mich ist jede Podcast-Aufnahme mit dir eine Masterclass, aber das nur am Rande.
Ja, danke schön. Genau, und da habe ich als eine Übung, eine Schreibübung gemacht. Erstens, die Leute sollten sich tatsächlich einen Klappentext schreiben und dann sollten sie sich selber einen Blurb schreiben von einer imaginären Person, also von irgendeinem, von jemandem, von dem sie gerne einen Blurb haben würden. Keine Ahnung, Stephen King, Henry Miller, Charles Bukowski, was weiß ich. Und das war ganz interessant, weil darin natürlich so ein bisschen die Essenz, worum geht's in diesem Buch, ja? Also ist es jetzt ein, keine Ahnung, halt diese typischen Blurb-Begriffe, ist es jetzt ein brüllend komischer Coming-of-Age-Roman oder ist es ein traurig berührend. Also so, dass man sich selber ein kleines bisschen über den Vibe Gedanken macht, den man transportieren möchte und die Frage, worum geht's eigentlich? Was ist sozusagen das, abgesehen vom Plot, was ist das eigentliche Thema meines Romans? Und die haben total schöne, mir fällt jetzt leider keiner ein, den ich hier zitieren könnte, aber die haben sich richtig schöne Blurbs ausgedacht.
Das finde ich eine super Idee. Das finde ich eine total gute Idee.
Das könnte man natürlich für sich selber machen, dass man kurz überlegt, wer sind meine Heroes, von wem hätte ich gerne einen Blurb und was sollte der im besten Fall über meinen Roman sagen, hinten drauf.
Ja. Wobei natürlich, und das ist auch eine Sache, die viele der KollegInnen nochmal betonen natürlich auch, dass diese Konzepte und das Anschreiben, dass die möglichst natürlich irgendwie auch eine gewisse Originalität und so weiter und auf die Adressaten zugeschnitten sein sollen. Ich finde natürlich, wenn man sich in dem Moment irgendwie comfortable fühlt oder so, fände ich das auch bedenkenswert, das wirklich zum Gegenstand eines Exposés zu machen, weil es ja was über dein Projekt sagt, es sagt was über dich selbst und es sagt, also wer sozusagen auch dein Referenzrahmen ist. Bei dir hat man jetzt gehört, Henry Miller, Charles Bukowski und Stephen King. Aber sagt, also ist ja bei jedem anders, muss man halt gucken. es war eine Masterclass, ich verstehe schon, dass ihr da natürlich auf eine ganz, also es ist eine ganz andere, klar.
Aber ich weiß, was ich meine. Wie gemein du bist, wie deine Lebensgeister zurückkehren.
Es kommt geradezu zu einer Wunderheilung.
Ja, ich merke das. Ich
über Henry Miller und Charles Bukowski mit dir
wie vital du bist, wenn du über deine Lieblingsschriftsteller hier sprechen kannst.
Ja, absolut. Total. Mhm. Ja. Aber findest du nicht auch? Also ich meine, man müsste sich in dem Moment wirklich ganz kurz nochmal fragen, möchte ich es jetzt wirklich? Aber irgendwie finde ich das... Wenn man dann so ins Exposé schreibt und wenn meine LieblingsschriftstellerInnen mein Buch blurben würden, würden sie schreiben und dann 3 Zitate, irgendwie ganz krass, aber irgendwie, hey, warum nicht, ey?
Ja, why not?
Und das Interessante ist, bei Frau Dr. Husmann stellt dann eine Kollegin Frau Riso eine Frage, nämlich und so weiter und so fort. Die Leseprobe. Sollte diese ein abgeschlossenes Kapitel umfassen oder sollte man einen Handlungsstrang so beenden, dass man einen Cliffhanger produziert? Und Frau Dr. Husmann antwortet, für die Leseprobe sollte man immer den Anfang des Romanes nehmen. Da bin ich mir nicht sicher, ob man das wirklich... ich hatte neulich den Fall, dass eine Hörerin um Unterstützung gebeten und ein Exposé und eine Leseprobe geschickt hat. Und das war zum Beispiel so eine Leseprobe, wo aus dem Exposé hervorging, dass es nach ungefähr 60, 70 Seiten einen relativ krassen Plot-Twist gibt, der sozusagen den Charakter des ganzen Buches von einem, weiß ich nicht, Gegenwartsroman zu einem historischen Roman verändert, whatever. Und ich würde schon sagen, dass man die Leseprobe mit Hilfe von Auslassungszeichen, klar, den Anfang, aber ich finde schon, dass man die auch so ein bisschen, also dass man dann schon entweder erstens wirklich den Charakter des Buches abbilden sollte und dass man die Leseprobe aber vielleicht auch schon so ein bisschen zu so einer landwirtschaftlichen Leistungsschau machen kann oder nicht?
Ja, kann man sicher. Also ich habe bisher immer die ersten 1, 2, 8 Kapitel abgegeben und hab's, also bei Junge Frau habe ich es tatsächlich auch mit einem Cliffhanger enden lassen. Und ich finde ja, also gerade wenn man jetzt noch nicht 18 Bücher geschrieben hat, wollen Verlage ja wissen, wie geht es los. Und wenn es mich in den ersten 10 Seiten halt einfach irgendwie gar nicht packt, dann taugt es nicht. Also deswegen ist, glaube ich, der Anfang schon
ja.
Definitiv wichtig.
Aber auch klar, da würde ich. Genau, ich glaube, man kann aber trotzdem, man darf es nicht zu streng sehen, oder?
Nein, natürlich darf man es nicht zu streng sehen. Aber man kann zusätzlich zum Anfang natürlich noch irgendwas anderes, wo man sagt, das zeigt nochmal, worauf ich hinaus will, oder das ist nochmal eine andere Facette, oder da kommt halt noch eine Figur vor, die super wichtig ist. Und das schließt sich jetzt nicht unmittelbar an den Anfang an. Klar, finde ich total gut, aber ich würde den Anfang in jedem Fall mitschicken.
Ja.
Weil der Anfang ja auch darüber beim Leser, der Leserin darüber entscheidet, ob man an diesem Buch dranbleibt oder eben nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also ein guter Anfang ist für einen Verkaufspitch auf jeden Fall entscheidender als eine dolle Wendung irgendwo in der Mitte.
Das stimmt, aber wenn diese Wendung sozusagen den Charakter des Buches verändert und der Witz gerade darin besteht, dass zwischen dem Anfang und dem Rest des Buches ein großer Kontrast besteht, was ja bei einem Krimi oder bei einem so einem dystopischen Roman zum Beispiel, wo dann ein katastrophales Ereignis oder so passiert, durchaus sein kann, dann würde ich schon sagen, dass man das irgendwie abbilden muss. Ja. Ulrike Zecher, eine weitere Kollegin, teilweise bin ich weit in die Vergangenheit zurückgegangen. Dieser Eintrag ist vom August 2014 auf der Seite marketing/buchkonzept-erstellen. Die hat eine Checkliste Buchkonzept erstellen. Das ist eine Kollegin, die tatsächlich Konzept und Exposé nicht unterscheidet, sprachlich. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass das, dass sie schon sagt, das machen viele, dass man sich Zielgruppe, hier kommt das Wort USP, also der Unique Selling Point, Verkaufsargumente, dass man sich das überlegen soll. Und dann hat sie, der nächste Punkt ist Self-Marketing, welche eigenen Aktivitäten planst du, dein Buch zu vermarkten und so weiter und so fort. Wie passt dein Buch zu deiner Personenmarke? Und dann tatsächlich Konkurrenzliteratur ist das nächste. Wie hebt sich dein Buch von der Konkurrenz eindeutig ab? Und ich zitiere das jetzt mal, weil das so Sachen sind. Wir haben ja letztes Mal sehr geschamig über Self-Promo gesprochen. Das sind so Themen, die uns nicht so liegen. Wie hebt sich das Buch von der Konkurrenz ab? Was ist der Unique Selling Point? Wie werde ich es selber vermarkten? Aber die Idee, wenn man solche Vorstellungen hat, die in ein Exposé zu schreiben, ist nicht so blöd.
Ich weiß nicht, ich finde, da würde mich jetzt mal eine Verlagsperspektive interessieren, ob die das geil finden, wenn schon jemand selber so quasi den Marketing-Pitch irgendwie mitbedenkt, oder ob die das nicht eher abschreckend finden, weil sie denken, jetzt konzentriere dich mal drauf, das Buch zu schreiben und nicht so sehr, wie du dich von der Konkurrenz abhebst und wie du dann, kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Genre an, ob man jetzt einen Roman schreibt oder ein Sachbuch schreibt in einem Feld, wo es halt, wo man sagt, ich bin Gastroenterologin und schreibe ein Buch über Ernährung, warum ist das anders als da mit Charme? Das, glaube ich, ist nochmal was anderes als bei einem Roman-Pitch, oder? Würde ich.
Ja, stimmt, du hast recht, absolut. Ja.
Kommt vielleicht dann eben auch ein kleines bisschen so auf den Vibe an, den man verströmen möchte, ob man halt eine super kompetente Macherin und Expertin in einem Feld ist, für das man eben jetzt auch so ein Expertensachbuch schreibt, oder ja, oder ob man woanders unterwegs ist.
Ich habe auch das Gefühl, dass man, wenn es um das Buch Exposé geht, dass man dieses ganze Thema, also jetzt hier Konkurrenztitel, Alleinstellung auf dem Markt, die Unterscheidungsmerkmale und so weiter. Und auch, was auch ein Tipp ist, den es oft gibt, dass man so Vergleichstitel quasi so schon nach dem Motto von für LeserInnen von. Mein Instinkt ist, dass man sowas nicht ohne Rücksprache mit Fachleuten machen sollte. Also im Idealfall mit der Agentur. Weißt du, weil ich habe so das Gefühl, dass man sich damit unter Umständen auch keinen Gefallen tut. Also ist oft die Rede davon, dass man so Vergleichstitel durchaus auflisten kann, aber wenn man jetzt gerade an eine Agentin oder an eine Lektorin gerät, die zufällig diese Vergleichstitel total bescheuert findet oder schon solche ähnlichen Titel hat und so weiter, also ich bin mir nicht so ganz sicher, und ob man sich damit wirklich einen Gefallen tut. Ist das nur ein Grund, warum vielleicht nicht?
Ja, und es kriegt auch plötzlich so eine merkwürdige Berechnung, findest du nicht? Wenn man sagt, ich schreibe ein, also ja, keine Ahnung.
Und sollte man diese Berechnung nicht lieber dem Verlag überlassen,
der sich sowieso... Ja, eben genau, das meine ich. Die das ja sowieso machen, die sich sowieso Vergleichstitel überlegen und dann gerne darüber schreiben für LeserInnen von wem auch immer, Charles Bukowski. Sag mal, Till, in dem Konzept, das wir mal geschrieben haben für diesen Podcast, in das ich neulich nochmal reingeguckt habe, anlässlich unserer 100. Jubiläumsfolge, steht pro Folge circa 20 Minuten.
Ja.
Alles andere ist gleich geblieben. An alles andere haben wir uns gehalten mit den 20 Minuten. Das reicht aber auch einfach nicht.
Ach so, ich dachte, du kürzt jede Folge auf 20 Minuten. Machst du gar nicht?
Nee, mach ich nicht.
Echt? Wow.
Also ich kürze oftmals ungefähr noch so 10 bis 15 Minuten raus an Äms und schwerem Atmen und so.
Also diesmal viel schweres Atmen, ja.
Sag mal, Till, wir haben ja noch tatsächlich was vor. Wir wollen ja noch ein Versprechen einlösen, das wir beim letzten Mal gegeben haben. Nämlich wollen wir der Hörerin, die so lieb war, uns das Thema der letzten Folge, nämlich Buchpromo, geschenkt hat. Henriette aus Berlin, weil sie ein Kärtchen in unsere Mailbox geschmissen hat auf unsere 100. Folge. Deren Buch wollen wir promoten. Wir machen zum ersten Mal einen kleinen unbezahlten Werbeblock.
Ich finde das total richtig. Ich finde, dass wir tatsächlich früher mit Tassen verschickt. Ich finde, inzwischen sollten wir, wenn Menschen uns Themen vorschlagen und uns zu Themen anregen, Promoviere für ihr Buch machen oder für irgendwas anderes.
Für irgendwas anderes.
Ja. Henriette Hufgard hat zusammen mit Christina Steimer bei Goldmann ein Buch veröffentlicht, was den, wie ich finde, super schönen Titel trägt, Ausgeklammert in eckigen Klammern. Und den Untertitel Die Philosophinnen der Frankfurter Schule, eine unerhörte Geschichte. Die beiden Kolleginnen sind Philosophinnen bzw. Dozentinnen der Philosophie an der Uni und beschäftigen sich mit den Frauen der philosophischen Schule der kritischen Theorie, also Adorno, Horkheimer, Benjamin Habermas, hier steht im Klammtext, alle bekannt, alles Männer. Was mich daran begeistert hat, die Frauen, mit denen sie sich beschäftigen, Gertrud Nunner-Winkler, Frieda Haug, Eva von Redeker und Karin Stöckner, sind lebende Philosophinnen, die sie getroffen haben und porträtieren. Und ich würde sagen, das Buch ist auch von unserer Hörerin Henriette Total schön illustriert. Ich halte es dir hier mal hoch. Wir mussten leider die Kamera ausmachen, aber ich möchte, dass du es trotzdem würdigst, dir dieses Buch zeigen möchte, was ausdrücklich für uns beide ist. Ich finde das total toll, aber Henriette glaubt, dass wir in so einer Art Podcast-WG wohnen und so wie Ernie und Bert so zwei Betten nebeneinander haben, wo so A und T steht und uns... Nein, sie hatte einfach nur meine Adresse. Und das Buch ist für uns beide.
Ja, sehr schön. Du bringst es mir mit, auch, wenn du es ausgelesen hast.
Ja, es ist eine sehr gelungene Porträt-Collage von diesen vier Frauen. Und ich würde sagen, dass es das ideale Weihnachtsgeschenk ist für Menschen, die sich für nicht nur für kritische Theorie, sondern für zeitgemäße Themen wie Utopie, Geschlechterthemen, Individualität und so weiter und so fort interessieren und sich auf zugänglichem Niveau intelligent, philosophisch beschäftigen wollen.
Absolut, ich bin begeistert. Ich bin auch immer dann begeistert, wenn man einfach in die Öffentlichkeit tragen kann, dass bei all diesen Sachverhalten eine ganze Menge Frauen oftmals auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden und
absolut,
in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie nicht so stattfinden wie die Männer. Ich finde es total zum Kotzen und umso schöner und umso begeisterter bin ich, dass dieses Buch genau das einlöst.
Ich sehe das ganz genauso wie du und zusätzlich muss ich sagen, bin ich begeistert, immer mal wieder einen kleinen Einblick zu bekommen, was für bemerkenswerte AutorInnen uns zuhören.
Absolut.
Empfinde ich als großes Geschenk.
Ja, und es setzt auch ein bisschen unter Druck, aber es ist auf jeden Fall definitiv ein sehr großes Geschenk. Und wir haben uns beide sehr gefreut über die liebe Nachricht.
Strengt euch mal ein bisschen an, Leute. Haltet euch ran.
Genau, ja. Haltet euch ran.
Also, Henriette Hufgard, Christina Steimer, ausgeklammert, auch das in den Shownotes.
Wunderbar.
Und wie gesagt, Promo für jedes... für jedes Buch, für jeden Quetschteu-Versand, für alle, die uns das nächste Thema bescheren. Ja. Aber wir haben auch so genug Themen, so ist es nicht. Also,
ja, aber trotzdem no gerne immer her damit.
Absolut.
Lieber Till, bitte gesunde weiter. Ich habe das Gefühl, du bist auf einem guten Weg und wir sehen uns. Du bist irgendwie angepiekst genug.
Ja, ich freue mich auf dein Paket mit Büchern von Henry Miller, Charles Bukowski und
kannst du kriegen, kein Problem.
Bis nächstes Mal. Alles Gute.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.